Astronomie am Kepler.
Herzlich willkommen zur mittlerweile 29. Folge von Astronomie am Kepler, dem Astro-Podcast des BAG Kepler Graz.
Wir geben euch hier wieder einige Einblicke in den Astronomieunterricht an unserer Schule.
Mein Name ist Norbert Steinkellner und mein Team besteht wie immer aus den Schülerinnen und Schülern des Mehrschulenkurses Astronomie.
Letztes Mal haben wir schon über die Gaia-Mission der ESA gesprochen, vor allem über die Technik. Heute sehen wir uns an, wie Gaia unser Bild der Milchstraße komplett verändert hat.
Ja, und wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass wir jetzt die Positionen von 1,8 Milliarden Sternen in unserer Galaxie kennen. Und man misst nicht nur die Positionen, sondern weil die Sterne insgesamt im Laufe der Mission ungefähr 70 Mal aufgenommen wurden, sieht Gaia auch, wenn sie sich in eine Richtung weiter bewegt haben. Wie sieht man die Bewegung von Sternen? Na, ich muss natürlich am besten vergleichen, ob sich die Position von dem Stern im Laufe der Zeit irgendwie geändert hat. Jetzt muss ich es mit irgendwas vergleichen, mit irgendwas, was praktisch feststeht, wie viel das quasi weitergewandert ist. Und da dieses Stück, wie es weitergewandert ist, das nennt man dann die Sternparallaxe. Das kann man sich ungefähr so vorstellen. Und du kannst jetzt einfach mitmachen, halte einfach einmal deinen Daumen so ausgestreckt, mit ausgestreckter Hand vor dich hin. Und jetzt schau einmal mit geschlossenem rechten Auge, also nur mit dem linken Auge auf den Daumen. Und dann mach das linke zu und schau nur mit dem rechten Auge auf den Daumen. Und du wirst sehen, der Daumen springt so nach links und rechts. Also dieser Abstand, diese zwei verschiedenen Richtungen, in denen ihr jetzt den Daumen seht, das nennt man eine Parallaxe. Ihr seht euren eigenen Daumen immer vor einem verschiedenen Hintergrund. Stellt euch jetzt vor, dem Hintergrund, den ihr seht, sind Sterne. Hier, da können wir nicht wirklich machen. Wir haben ja hier ein paar Sterne in unserem Kursraum, auf der Rückseite und auf der Vorderseite vom Kursraum. Wenn ihr jetzt das mit dem linken und rechten Auge mit dem ausgestreckten Daumen macht, seht ihr den Daumen immer vor anderen Sternen stehen. Und dann nützt man jetzt aus, dass sich das Gaia-Teleskop genauso wie die Erde selber ja um die Sonne dreht. Unser eines Auge sozusagen ist, wenn wir auf der einen Seite der Sonne stehen und das andere Auge ist, wenn wir ein halbes Jahr später auf der anderen Seite der Sonne stehen. Da sind wir ja ein bisschen woanders räumlich und sehen einen relativ nahen Stern dann wirklich vor einem bisschen anderen Hintergrund. Das, was wir jetzt dafür brauchen, ist ein besonders weit entfernter Hintergrund. Punktförmige Objekte, die möglichst weit weg sind, sodass wir von denen nie eine Parallaxe sehen, weil die so extrem weit weg sind, dass sie praktisch immer an der gleichen Stelle stehen für uns. Auch nach Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten. Gibt's sowas?
Das sind Quasare, das sind sehr aktive schwarze Löcher in Zentren von Galaxien.
Ja, und die geben so viel Licht ab, dass wir sie in Milliarden Lichtern Entfernung noch sehen können und erscheinen uns aber punktförmig wie Sterne. Aber die bewegen sich im Himmel praktisch gar nicht und sind deswegen großartige Wegweiser für die Astrometrie. Bitte, Gaia hat, und es ist unfassbar, 1,3 Millionen Quasare gefunden. Also neben diesen 1,8 Milliarden Sternen auch noch 1,3 Millionen Punkte, die eben solche Kerne aktiver Galaxien sind. Und die sind super, denn die kann man so quasi als Fixpunkte, als Wegweiser nehmen. Da weiß man, die bleiben an der gleichen Stelle. Und daran kann man die Parallaxen der Sterne in unserer Milchstraße jetzt gut sehen. Also verschieben sich die Punkte in unserer Milchstraße relativ zu den Quasaren. Und damit weiß man nach diesen 70 Aufnahmen, in welche Richtung sich die Sterne bewegen. So, aber man sieht dadurch jetzt nur, ob die Sterne hin und her gehen. Man sieht da noch nicht, ob die Sterne zu uns her oder von uns weggehen. Die könnten ja irgendwie schief zu uns fliegen. Die müssen nicht genau im rechten Winkel zu uns unterwegs sein. Werden sie auch nicht. Aber den Trick kennen wir schon. Wie sieht man, ob ein Stern auf uns zukommt oder von uns wegfliegt?
Das sieht man an der Rotverschiebung bzw. Blauverschiebung. Die Rotverschiebung passiert, wenn sich der Stern entfernt Und die Blauverschiebung ist, wenn er sich darauf zubewegt, auf den Beobachter.
Und genau dafür, damit wir diese Rot- und Blauverschiebung, also diesen Doppler-Effekt für die Radialbewegung messen können, hat Gaia auch ein Spektroskop. Und dieses Spektroskop ist recht speziell. Nämlich, das schaut sich nur was im infraroten Licht an, so bei 850 bis 870 Nanometern, also ein Licht, das wir gar nicht mehr sehen würden. Und da schaut man sich das Dreifache, die Dreifachbande vom Calcium an. Also Calcium, das ist vielleicht ein bisschen verwunderlich, warum ausgerechnet Calcium, aber Calcium hat genau da im Infraroten, gibt es drei so Linien ab oder schluckt drei so Linien, die ganz dicht nebeneinander liegen und die kann man super vermessen. Und deswegen ist das Spektroskop komplett darauf geeicht, diesen Bereich des Lichts, diese Farbe praktisch, die wir so nicht mehr sehen, also diese Quasi-Farbe, ganz genau zu beobachten und zu schauen, sind diese drei Linien weg verschoben zu längeren Wellenlängen, also rot verschoben, oder sind sie zu kürzeren Wellen verschoben, also blau verschoben, was in dem Fall ein bisschen komisch ist, weil das eigentlich Richtung rote Farbe geht. Aber man nennt trotzdem das blau verschoben, wenn es kürzere Wellenlängen sind. Und damit bekommen wir nicht nur die Links-Rechts-Bewegung heraus vom Stern sozusagen, sondern auch zu uns her, von uns weg. Gaia gibt uns dadurch die gesamte Information, wie sich der Stern bewegt und auch die Information, wie weit er weg ist. Tatsächlich hat keine Mission vorher die Entfernungen von Sternen so genau vermessen können, vor allem deswegen, weil man eben so viele Daten über die Sterne gesammeln konnte, die Helligkeit der Sterne, eben auch die Geschwindigkeit der Bewegung und man hat auch so die Farbe der Sterne bestimmt. Also es gibt zwei sogenannte Photometer, die messen praktisch die Helligkeit so mehr im blauen Licht und die Helligkeit im roten Licht und daraus lässt sich die Farbe des Sterns bestimmen und aus der Farbe wissen wir, wie hell der quasi in echt ist, welche Temperatur er haben muss und daraus kann man dann schließen, wie hell er sein müsste in der und der Entfernung. Und daraus können wir die Entfernung vom Stern sehr gut bestimmen. Bis auf wenige Prozent, also die Daten für die Entfernungsbestimmung sind unfassbar gut geworden. Es ist auch unglaublich, wie genau Gaia misst. Wir haben vorher vom Bogengrad und Bogenminuten geredet. Ein Grad am Himmel hat 60 Bogenminuten. Eine Bogenminute hat 60 Bogensekunden. Gaia misst mit einer Genauigkeit von 20 Mikrobogensekunden. Das ist eine unfassbare Auflösung. Wenn ihr nebeneinander auf zwei Liegestühlen am Mond liegen würdet, dann könnte Gaia das auflösen. So extrem genau kann Gaia messen. Was haben wir jetzt durch diese Daten von Gaia gelernt? Erst einmal, wir wissen viel besser darüber Bescheid, welche Sorten von Sternen es in unserer Milchstraße gibt. Bitte 1,8 Milliarden Sterne. Wie viel haben wir denn ungefähr in unserer Milchstraße?
Ich schätze mal so 5 Milliarden.
Was glaubst du?
Über 5 Milliarden.
Ja, auch so circa.
3 Milliarden.
2 Milliarden.
2,5 Milliarden.
Boah. Ich habe keine Ahnung.
Ich weiß es nicht.
250 Milliarden.
300 Milliarden, ja.
150 Milliarden.
200 Milliarden.
Ja, die letzte Reihe ist die, die am nächsten dran ist. Wir sind irgendwo zwischen 100 Milliarden und 400 Milliarden Sternen. Man weiß es tatsächlich nicht genauer. Weil es gibt wahnsinnig viele lichtschwache Sterne, die wir nicht ohne weiteres finden können. Das heißt, obwohl 1,8 Milliarden Sterne wahnsinnig viel klingt, es ist ungefähr, ja, so ungefähr 1% oder vielleicht 2% aller Sterne in der Milchstraße, nicht mehr. Aber immerhin, wir haben doch eine gute Mischung, wir müssen nicht annehmen, dass andere Bereiche der Milchstraße jetzt ganz anders sind als das, was Gaia sieht und hat dann trotzdem vermutlich ein gutes Sample, also eine gute Mustersammlung praktisch an Sternen, sodass wir sagen können, ja, das sind so die üblichen Sternverteilungen, diese Arten von Sternen gibt's. Eines der allercoolsten Sachen ist, wir haben jetzt die beste Karte der Milchstraße, die wir je hatten. Wir wissen jetzt besser als jemals zuvor, wie die Milchstraße aussieht. Das Bild der Milchstraße, wie wir glauben, dass die Milchstraße ausschaut, hat sich in den letzten Jahrzehnten ziemlich gewandelt. Wenn man sich so einen Lexikonartikel aus den 80er, 90er Jahren anschaut, dann ist die Milchstraße meistens so dargestellt, dass man so ein kugelförmiges Zentrum hat und dann sind so ein paar Spiralarme heraus, die recht klar geordnet sind, da sind dann viel Sterne, dazwischen ist vielleicht so ein bisschen Staub oder auch ein paar Sterne und die Sonne ist so in den äußeren Bereichen. Ich verlinke dir in den Shownotes von einem Lexikon ein entsprechendes Bild, wie man sich damals das so vorgestellt hat. Seit ungefähr 30 Jahren wissen wir, dass das Ganze so nicht stimmt und dass wir nicht so eine Spirale sind mit einem kugelförmigen Inneren, sondern eine sogenannte Balkenspiralgalaxie. Und wenn man momentan noch auf Wikipedia schaut, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, wenn du das hörst, dann sieht man ein Bild einer sogenannten Balkenspiralgalaxie. Also das Innerste der Galaxie ist dann nicht mehr so kugelig, kreisförmig, sondern eher länglich, ebenso ein Balken. Und die Spiralarme gehen von den Balken weg. Und da sieht man auch so ganz klar abgegrenzte Spiralarme, die so rundherum gehen um den Balken. Und die Sonne ist da auf der Orionspur. Das ist so, ja, mittelweit weg vom Zentrum der Milchstraße, so auf einem kleineren Seitenarm zwischen den anderen Milchstraßenarmen.
Ist in der Mitte vom Galaxie Haufen von Sternen?
Genau, das sind alles in diesem Bulge, in diesem Balken, das sind wirklich lauter Sterne, die sehr, sehr viel dichter stehen als bei uns. Und ganz in der Mitte ist das schwarze Loch der Milchstraße. Also es gibt da so einen Bereich, wo die Sterne sehr dicht stehen, so ein Planetensystem wie unseres kann da drinnen wahrscheinlich nicht existieren. Also das hat schon seinen Grund, warum wir nicht da innen drinnen im Zentrum im Bulge sind, sondern ein gutes Stück weit weg davon. Tatsächlich spricht man von einer galaktischen habitablen Zone, die eher so im mittleren Bereich einer Galaxie ist, weil da drinnen, da würden auch zu häufig Supernovae in der Nähe stattfinden, die das Leben wieder vernichten würden. Also vielleicht haben da doch auch Planetensysteme, aber Leben kann es keines geben, weil da die Sterne zu dicht stehen. So, und jetzt schauen wir uns einmal an, wie die Milchstraße ausschaut nach Auswertung der Gaia-Daten, nach den Positionen dieser 1,8 Milliarden Sterne. Aufgrund dessen hat man ein Modell unserer Milchstraße errechnet und das sieht jetzt ganz anders aus. Ich verlinke dir wieder ein Bild davon, oder besser gesagt, ich verlinke dir noch besser ein Video davon von der ESA in den Shownotes, wo man unsere Milchstraße jetzt von mehreren Seiten sehen kann. Und das sieht jetzt deutlich anders aus. Man nennt das eine Flocculant-Galaxie. Also es sind mehr Spiralarme und es ist auch viel mehr an Zeug und Sternen und Gasen und Staub zwischen den Spiralarmen. Das schaut irgendwie so weich, kuschelig, fluffig aus. Und heißt eben Flocculant-Galaxie und doch deutlich anders, als man sich früher die Milchstraße vorgestellt hat. Ihr findet erst selten das richtige Bild der Milchstraße. Meistens wird noch eines dieser älteren und nicht ganz richtigen Bilder verwendet, wenn wo die Milchstraße gezeigt wird. Aber nach den neuesten Daten ist das eben doch ein ganz anderes Bild. Da musst du dir fast die Bilder in den Shownotes dazu anschauen, um das richtig nachvollziehen zu können. Und dieses ESA-Video, The Best Milky Way Animation bei Gaia, ist wirklich cool. Dauert nur 2 Minuten, aber ist sehr sehenswert. Am besten stoppst du jetzt den Podcast und schaust dir kurz das Video an. So, unglaublich, oder? Da sind ein paar Sachen auch im Video vorgekommen, die man aufgrund der Daten herausgefunden hat zur Form unserer Galaxie. Also nicht nur, dass es eine Flocculant ist, sondern sie hat auch so abgedrehte, verdrehte Enden. Die Scheibe der Galaxie ist nicht ganz gerade, sondern geht an den Seiten so nach oben und unten. Es ist verformt und die wobbelt auch außen ein bisschen. Und das sind Zeichen dafür, dass unserer Milchstraße vor einiger Zeit was passiert sein muss. Und auch diese Sternströme, die Gaia gefunden hat, die zum Teil kreuz und quer durch unsere Milchstraße durchgehen, sind ein Zeichen dafür, dass unsere Galaxie andere Galaxien aufgefressen haben muss. Berühmt geworden ist die Gaia-Sausage Enceladus, also die Gaia-Wurst, Unsere Milchstraße hat sich eine Wurst einverleibt. Also eigentlich war das eine Galaxie und die muss ganz schön groß gewesen sein, Enceladus genannt. Und diese Galaxie, die hat vermutlich, haltet euch fest, ein Viertel der Masse der Milchstraße gehabt. Also das ist ja fast Kannibalismus, die hat eine fast gleich große Galaxie in sich aufgenommen, zerrissen, sich einverleibt, vor ungefähr 10 Milliarden Jahren. Das kriegt man alles aus den Gaia-Daten heraus, weil die Reste der Galaxie bilden immer noch Sternströme, die sind ein bisschen anders zusammengesetzt, die Sterne, und haben andere Bahnen. Da kommt der Name der Wurst her, die sind so in einer Linie verteilt, so ein bisschen wurstförmig. So ist die Verteilung dieser Sterne und von daher hat man die Sausage genannt, Wurst. Man hat auch herausgefunden, dass die Sagittarius-Zwerggalaxie, die gibt es immer noch, die muss schon einmal durch unser Milchstraßensystem durchgerauscht sein. Also da gab es schon eine Galaxienkollision unter Anführungszeichen, die ist aber auf der anderen Seite wieder raus. Und das war vor ungefähr 5 bis 6 Milliarden Jahren, nämlich zu der Zeit, als unser Sonnensystem entstanden ist. Es kann sein, dass das quasi unsere Vater-Mutter-Galaxie ist. Also dass sich da die Sagittarius und die Milchstraße als Paar zusammengetan haben und wir wurden geboren als Sonnensystem und now we are here. Also das ist vielleicht unsere Zeugung gewesen als Sonnensystem. Aber in den Gaia-Daten sind nicht nur Informationen über unsere eigene Galaxie versteckt. Man hat ja alle Lichtpunkte aufgenommen und man konnte erst spät identifizieren, ob das jetzt Sterne sind oder was anderes. Und viele dieser Lichtpunkte sind dann einfach sehr, sehr weit entfernte Galaxien oder Galaxienkandidaten. Die Lichtpunkte könnten jetzt Galaxien sein. Wie viel hat man da gefunden? Wir haben 4,8 Millionen mögliche, quasi punktförmige Galaxien in den Gaia-Daten. So, was ist noch alles punktförmig? Über die Quasare haben wir schon geredet, 1,3 Millionen Quasare, die wir wunderbar dazu verwenden können, um die Positionen der Sterne auszumessen, denn die Quasare sind ja so weit weg, dass sie quasi von uns aus gesehen immer an der gleichen Stelle bleiben und nicht wandern. Die Sterne wandern minimal weiter, ganz, ganz wenig. Das ist eben so empfindliche Instrumente wie Gaia im Laufe der Jahre messen können, die Quasare nicht. Die Quasare sind quasi ortsfest. So schnell können sich die gar nicht bewegen, wenn die 7, 8, 10 Milliarden Lichtjahre weg sind, dann ist das quasi trotzdem immer die gleiche Stelle, auch wenn die mit 90% der Lichtgeschwindigkeit Querbewegung hätten. Es ist einfach zu weit weg, als dass von uns aus noch irgendeine Bewegung überbleiben würde. Es gibt noch mehr mit Lichtpunkten, nämlich Asteroiden. Die heißen ja eigentlich deswegen Asteroiden, weil man am Himmel Dinge gefunden hat, die eben keine Sterne waren offenbar, aber auch keine scheibchenförmigen Planeten, sondern Punkte, die über den Himmel gewandert sind im Laufe der Zeit. Also eine Bewegung wie Planeten, aber ein Aussehen wie Sterne. Und man hat die Dinger sternförmige genannt, also Asteroiden. Natürlich haben wir jede Menge Asteroidendaten in Gaia drinnen. Ganz konkret sind es Daten von 150.000 Asteroiden. Man weiß nicht so genau, wie viele neue dabei sein werden. Asteroiden aus dem Datenmaterial, aus diesen Unmengen an Daten rauszusuchen, ist ziemlich schwer, weil die natürlich bei jeder Aufnahme ganz woanders sind, bei den 70 Aufnahmen, die Gaia von jeder Himmelsregion gemacht hat. Aber bei einigen, die man gezielt angeschaut hat, hat man jetzt Bewegungsdaten. Das heißt, man kennt ihre Bahnen sehr viel genauer. Also von so vielen Asteroiden konnte man bis jetzt eben die Daten der Umdrehung um die Sonne bei Weitem nicht. Was haben wir noch? Offene Sternhaufen, das ist ziemlich cool. Wir sehen ja einen Sternhaufen von der Erde aus eigentlich dadurch, dass wir relativ viele Sterne in einer Richtung zusammen sehen. Der Punkt ist nur, die können jetzt zusammengehören. Die können aber auch zufällig in die gleiche Richtung zu sehen sein, aber in Wirklichkeit weit auseinander. Das haben wir bei vielen Sternbildern, wo es so aussieht, wir machen so eine Figur, eine zusammengehörige, ja, das ist das und das Sternbild, das zusammengehört, was weiß ich, die drei Gürtelsterne vom Orion, das ist für uns eine zusammengehörende Figur. In Wirklichkeit sind die viele hundert Lichtjahre voneinander entfernt, hintereinander. Auch bei einem Sternhaufen kann es sein, dass wir in eine Richtung sehr viele Sterne sehen. Ah, Sternhaufen. Und in Wirklichkeit ist das gar kein richtiger Sternhaufen, sondern Sterne stehen einfach zufällig hintereinander. Und da hat Gaia sozusagen ein paar Wendungen in der ganzen Forschung von offenen Sternhaufen gebracht. Zur Erinnerung, offene Sternhaufen, das sind diese Kindergärten an Sternen. Oder Familien mit vielen Kindern. Sterne werden ja in Gruppen geboren, in diesen großen Gaswolken. Sterne entstehen immer mit ihren Geschwistern. Da haben wir schon eine Podcast-Folge gemacht. Unsere Folge 8 vom letzten Jahr. Auch Sterne haben Geschwister. Und jetzt können wir durch die Positionsbestimmung und die Bewegungsdaten von Gaia endlich herausfinden, welche wirklich zusammengehören und welche nur scheinbar. Man hat vor der Gaia-Mission, so zur Einordnung, ungefähr 3000 offene Sternhaufen gekannt. Mit den Gaia-Daten, wo man sieht, welche Sterne sich wirklich in die gleiche Richtung bewegen, und das ist bei einem offenen Sternhaufen so, sind aus den 3000 im Endeffekt nur mehr 1200 übrig geblieben, die wirklich sicher zusammengehören. Das heißt, der Großteil der offenen Sternhaufen hat sich als scheinbare, durch unseren Blickwinkel bedingte Anhäufung an Sternen herausgestellt. Aber natürlich hat Gaia noch mehr richtige Sternhaufen gefunden, die für uns nicht so offensichtlich waren, wo man aber sieht an den Daten, die sind nahe zusammen und bewegen sich gemeinsam in die gleiche Richtung. Und damit haben wir jetzt mehr als 4000 solcher Objekte im Katalog. Also erst hinunter von 3000 auf 1200 und dann zack wieder aufgestockt auf 4000 offene Sternhaufen, die wir jetzt kennen, mit den Daten aus dem letzten Datenrelease DR3. Das mit den Bewegungen ausmessen der Sterne bietet überhaupt gewaltige Möglichkeiten für die Astronomie, auch in detaillierteren Fällen. Zum Beispiel hat man sich auch Bewegungsdaten von Sternen in der Andromeda-Galaxie angesehen. Also Gaia war lichtstark genug, bis zur 21. Größenklasse, wie gesagt, auch einzelne Sterne in der Andromeda-Galaxie aufzulösen und hat bei ungefähr gut 1000 Sternen jetzt die Bewegungsdaten aufgenommen. Also wie bewegen sich die Sterne in M31 in der Andromeda-Galaxie wirklich? Und da ist man draufgekommen, dass die Rotation und auch die Gesamtbewegung der Andromeda-Galaxie ein bisschen anders ist, als man bisher gerechnet hat. Und das hat jetzt eine Auswirkung darauf, wie Milkomeda entstehen wird und wann. Milkomeda, das war das Ding, das er Milchstraße und Andromeda in ferner Zukunft, in mehreren Milliarden Jahren, zusammenstoßen, unter Anführungszeichen werden, also ineinander rauschen werden, eine neue Galaxie bilden werden, dann wahrscheinlich eine elliptische Galaxie, also nicht mehr mit Spiralarmen, sondern in einer Form, die eben dann passiert, wenn zwei so große Spiralgalaxien zusammenstoßen, da lösen sich dann die Spiralarme auf und wir werden so ein mehr oder minder kugelförmiger, riesiger Blob aus Sternen und Gas. Und die bewegt sich jetzt ein bisschen anders wie vorher berechnet. Und nach den Gaia-Daten wissen wir zum ersten Mal, ja, wir haben ein bisschen mehr Zeit. Es dauert nicht 3 Milliarden Jahre, sondern wahrscheinlich so 4,5. Und bei der ersten Begegnung wird es eher nur so einen Streifschuss geben. Das heißt, nur die Randbereiche der beiden Galaxien werden da ineinander rauschen. Das heißt, dieser ganze Prozess der Verschmelzung von Milchstraße und Andromeda wird nach den Gaia-Daten doch um einiges länger dauern. Und so quasi auf der anderen Seite der Bewegungsdaten, wie ist denn das bei unserem Sonnensystem? Es sind ja auch in größerer oder näherer Entfernung des Sonnensystems auch etliche Sterne und die bewegen sich ja auch. Und aufgrund der Daten von Gaia kann man jetzt wirklich nachschauen, welche Sterne waren früher möglicherweise viel, viel näher an der Erde, viel, viel näher am Sonnensystem, die jetzt schon weiter weg sind? Und welche werden in Zukunft näher rücken oder weiter weggehen? Und das finde ich ziemlich interessant. Schauen wir uns einmal an, wie es denn momentan ausschaut. So knappe 4,3 Lichtjahre weg haben wir das Alpha Centauri-System. Der Begleitstern Proxima Centauri ist ja der näheste Stern zu uns. 4,3 Lichtjahre ist ja auch trotzdem noch verdammt weit weg. Schon viel weniger bekannt ist der Stern, der am zweitnähersten ist, also vom Alpha Centauri-System abgesehen. Der heißt Barnards Pfeilstern. Das ist deswegen Pfeilstern, weil im Vergleich zu den anderen Sternen quasi pfeilschnell über den Himmel saust. Natürlich nicht wortwörtlich wie ein Pfeil, aber da kann man von Jahr zu Jahr schon sehr schön die Eigenbewegung am Himmel feststellen. Auf Fotos ist er wirklich dann immer ein bisschen woanders, halt nur auf Fotos. Denn obwohl er so nahe ist, ungefähr 6 Lichtjahre, ist der so zwischen 9. und 10. Magnitude. Das heißt, man braucht mindestens ein Fernrohr, damit man ihn sehen kann. Nicht einmal ein Fernglas wäre stark genug, damit wir Barnards Pfeilstern sehen. Also das ist so ein typischer M-Zwerg, ein roter Zwergstern, von denen es sehr, sehr viele gibt. 90% aller Sterne sind solche roten Zwergsterne, aber die wir einfach am Himmel nur sehr schwer sehen. Ja, wenn wir da weiterschauen, solche roten Zwergsterne gibt es viele. Luhmann, Weiss, Wolf, die haben oft sogar nur Nummern. Der nächste wirklich größere Stern wäre Sirius. 8,5 ungefähr Lichtjahre von uns weg. Und für uns der hellste Stern am Himmel. Das ist ein Stern, der deutlich leuchtkräftiger ist als die Sonne. Ein A-Stern, sagt man. So, wir haben also, so wie es jetzt ist, bis zu einem Abstand von 10 Lichtjahren nur 10 Sterne. So, und jetzt werfen wir einen Blick in die Zukunft mit Hilfe der Gaia-Daten. Wie wird sich denn das in Zukunft verändern? Gibt es da Kandidaten, gibt es da Sterne, die uns vielleicht sogar ganz besonders nahe kommen? Und da gibt es vor allem einen Kandidaten, einen, der momentan noch relativ weit weg ist, über 60 Lichtjahre weg. Das Ding heißt Gliese 710 und hat ja auch zwischen 9. und 10. Magnitude. Das heißt, ich bräuchte auch ein kleines Fernrohr, um den überhaupt sehen zu können. Ist und hat ungefähr so 2/3 der Masse unserer Sonne. Ist so ein K-Zwerg und so in gut 1 Million Jahren. Okay, das dauert eine Zeit, aber im Vergleich jetzt zur Zeit, in der sich das Leben der Erde weiterentwickelt hat, ist das ja gar nicht so viel. Also vor 1 Million Jahren hat es ja schon Vorläufer der Menschen gegeben auf der Erde und so in 1,26 Millionen Jahren wird dieser Stern unglaublich nahe kommen, viel, viel näher, als jetzt die Sterne zu uns stehen, nämlich nicht einmal ein Fünftel Lichtjahr. Also zwischen 0,16 bis 0,18 Lichtjahre wird er nur mehr von uns weg sein. Und das ist wirklich sehr wenig. Im Vergleich zu jetzt 4,3 Lichtjahre, also so mehr als 20 Mal so nahe, als jetzt Alpha Centauri ist. Das ist schon interessant, wenn ein Stern mit einer so großen Masse so nahe zu uns kommen wird, was das für das Sonnensystem für Auswirkungen haben könnte. Denn 0,16 Lichtjahre, das ist ja schon innerhalb der Oortschen Wolke. Und was haben wir in der Oortschen Wolke?
Kometen.
Und diese Kometenkerne, die könnten dann natürlich ordentlich durcheinander gewirbelt werden und in alle möglichen Richtungen fliegen. Also das hätte schon das Potenzial, einen ordentlichen Kometenschauer auch Richtung inneres Sonnensystem auszulösen. Da gibt es dann noch ein paar weitere Kandidaten. Einer, bei dem es nicht so lange dauern wird, ist der Stern mit dem schönen Namen WD0810353. Da dauert es nur so 30.000 Jahre ungefähr und der wird so 1/3 bis ein halbes Lichtjahr immerhin an uns herankommen. Ist von seiner Größe her Auch vergleichbar mit Gliese 210, also ungefähr 2/3 der Masse der Sonne. Und ist übrigens jetzt noch so 36 Lichtjahre weg. Also das passiert offenbar immer wieder, dass Sterne unserem Sonnensystem ziemlich nahe kommen. Und wir haben jetzt das erste Mal die Daten dafür, dass wir das für die Zukunft auch rechnen und bestimmen können. Wenn wir solche Daten für die Zukunft haben, stellt sich natürlich die Frage, ja, wie schauen das für die Vergangenheit aus? Könnten nicht Sterne in der Vergangenheit auch unserem Sonnensystem sehr nahe gekommen sein und da alles Mögliche ausgelöst haben? Was haben wir da für Kandidaten? Ein Stern, genannt Scholz-Stern, der war vor 70.000 Jahren so bis auf ein halbes oder bis auf ein Lichtjahr an unserem Sonnensystem. Allerdings, das ist ein roter Zwergstern mit ziemlich wenig Masse, nur ein Zehntel der Sonnenmasse. Und das dürfte jetzt keine so gravierenden Auswirkungen gehabt haben. Die Begegnungen von massereicheren Sternen mit unserem System sind alle sehr viel länger her. 900 Millionen Jahre, 1200 Millionen Jahre, 1500 Millionen Jahre. Also da ist es natürlich sehr schwer, noch irgendwas zu finden, was möglicherweise durch diese Sterne ausgelöst worden sein könnte. Das waren jetzt nur einige der coolsten Sachen, die man mit den Gaia-Daten machen kann. Nur kurz aufgezählt, was es sonst noch so alles gibt. Es sind noch Daten für mehr als 10.000 helligkeitsveränderliche Sterne aufgenommen worden. Es wurden 380 Gravitationslinsen gefunden in den Daten, also wo man praktisch gesehen hat, da ist irgendetwas, das den Weg des Lichtes verändert, irgendwelche Massenzentren, die man nicht sieht, könnten vielleicht schwarze Löcher sein, zumindest ein schwarzes Loch, das man nur durch die Gaia-Daten finden konnte, weil nichts rundherum ist, weil es komplett dunkel ist. Das ging im Herbst durch die Medien, dass man da was gefunden hat. Da gibt es sicher noch mehr schwarze Löcher in der Milchstraße, die nicht sichtbar sind, die irgendwie durch Veränderung der Sternpositionen in den Gaia-Daten drinnen sind. Außerdem gibt es auch noch durch die Spektroskopie Daten, die man zum Beispiel verwenden kann, um wieder die Astroseismologie, die Sternbeben besser zu verstehen. Dazu hatten ja wir vor ein paar Folgen die Arbeit unseres Absolventen Desmond Grossmann, der sich genau damit auf Teneriffa beschäftigt in seiner Doktorarbeit. Mit den Gaia-Daten werden die Astronominnen und Astronomen also noch jahrzehntelang beschäftigt sein und das neueste Data-Release ist ja noch gar nicht heraus. Das war eigentlich für 2024 angekündigt, aber sie brauchen länger für die Aufbereitung der Daten. Da kommt jetzt nächstes Jahr, 2026, also noch einmal das abschließende Daten-Release DR4 heraus, das dann wirklich alles enthält, was Gaia aufnehmen konnte. Und damit sind praktisch alle Bereiche der Astronomie, die man sich nur denken kann, irgendwie berührt. Es gibt da neue Sternkataloge und Anwendungen, die in extrem vielen Bereichen weiterhin eine Riesenrolle spielen wird. Also ich glaube nicht, dass irgendein Instrument in der näheren Zukunft in mehr Publikationen erwähnt werden wird als die Gaia-Mission. Das sind auch so viele Dinge, an die man nicht sofort denkt. Zum Beispiel, wir haben uns das letzte Mal das Hertzsprung-Russell-Diagramm von Gaia angesehen, von der Galaxie. Also wie sind die Sterne verteilt bezüglich ihrer Farbe und Helligkeit? Und da sieht man in so einem Bogen die weißen Zwerge, die Gaia gefunden hat. Weiße Zwerge sind ja nur so groß wie die Erde ungefähr, aber halb so schwer wie die ganze Sonne und sind so Sternleichen, die übrig gebliebenen Kerne sonnenähnlicher Sterne, die nur allmählich auskühlen. Und da hat man gesehen, dass die in ihrer Helligkeit ziemlich große Unterschiede haben, auch wenn sie die gleiche Oberflächentemperatur haben, dass also irgendetwas zu dieser Aufspaltung führen muss, dass es da verschiedene Sorten weißer Zwerge gibt. Und in den aufgenommenen Spektren kann man dann auch unterscheiden, ja, da gibt es ein bisschen verschiedene Materialien auf diesen weißen Zwergsternen, also welche, wo es mehr Helium gibt und welche, wo es mehr Kohlenstoff und Sauerstoff gibt. Und viele von ihnen sind auch zu heiß. Die müssten eigentlich schon viel stärker ausgekühlt sein, als es dem entspricht, was Gaia aufgenommen hat. Und das ist ein Hinweis auf einen Prozess, den man zwar theoretisch beschrieben hat, aber noch nicht verifizieren konnte, nämlich, dass weiße Zwerge im Inneren kristallisieren können, dass die irgendwann fest werden. Und wenn ein Körper fest wird, kristallisiert, ihr kennt das vielleicht aus diesen Wärmepackungen, diesen Handwärmern, die sind ja flüssig. Und wenn man da ein kleines Metallblättchen knickt, wird das fest und heiß. Und so, was Ähnliches passiert im Inneren dieser weißen Zwerge, vermutlich, die kristallisieren innen aus und dadurch gibt es eine zusätzliche Aufheizung und die sind heißer, als es ihrem Entwicklungszustand eigentlich entsprechen würde. Und das, dieses Modell für diesen späten Sternzustand, das passt jetzt super mit den Gaia-Daten zusammen. Das konnte mit den Gaia-Daten verifiziert werden. Also Gaia-Daten, so grundsätzlich wie die sind, einfach nur Positionen und Helligkeiten und Bewegungen, haben einen unglaublichen Einfluss. So stark, dass manche Astronomen eben wirklich die Astronomie einteilen in Vor-Gaia und Nach-Gaia. So viel für heute zu dieser unglaublich coolen Mission der ESA.
Und das war sie, die 29. Folge von Astronomie am Kepler.
Wir freuen uns, dass du uns zugehört hast und wenn es dir gefallen hat, erzähle anderen, dass es diesen Podcast gibt, schreib uns einen freundlichen Kommentar und wir freuen uns immer über Abos und gute Bewertungen auf Spotify, YouTube oder wo immer du diesen Podcast hörst.
Weiteres Material zu den Themen unserer Folgen findest du auf unserer Website www.keplersternwarte.at unter dem Menüpunkt Podcast. Kommentare, Fragen und Themenwünsche kannst du uns auch gerne via E-Mail senden an keplersternwarte@gmail.com. Du findest uns auch als Keplersternwarte zum Beispiel auf Facebook, Instagram und Blue Sky. Alle Links dazu findest du in unseren Shownotes.
Damit also bis zum nächsten Mal bei
Astronomie am Kepler!